BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg. Ich begrüße Sie herzlich zur Mitte dieser Woche aus Franken. Und wir begeben uns heute in einen Teil Frankens, der zumindest sprachlich oft in die Irre führt, weil man da gar nicht viel Fränkisches hört. Aber auch das wird noch zu besprechen sein heute. Wir widmen uns heute einem Menschen aus der Vergangenheit, einem literarischen Titan. Er war durchaus populärer als sein Zeitgenosse Johann Wolfgang von Goethe. Die Rede ist von Jean Paul, dem Dichter aus dem Fichtelgebirge. Noch heute ist der Bayerische Literaturpreis beispielsweise nach ihm benannt. Er wird als Sprachakrobat geschätzt. Seine Wortschöpfungen, etwa der Weltschmerz oder auch das Gänsefüßchen, was wir so beiläufig in unserer Rede, in unserer Sprache verwenden, die kennt jeder, stammt aber tatsächlich von ihm. Seine Romane und oft ziemlich lange Satzkonstruktionen darin sind dem breiten Publikum oft etwas zu sperrig. Heutzutage gelten als schwer lesbar. Warum das so ist und ob es tatsächlich so ist, auch das werden wir heute klären mit meinem Studiogast, der Wohnsiedlerin Beate Roth, die nicht nur Studiogast ist, sondern auch sich in der Küche gut auskennt, die aber auch gut schreiben kann, sehr gut fotografieren kann und auch designen kann, also ein Multitalent. Und gerade aus diesen verschiedenen Zutaten, in Anführungsstrichen, hat sie ein neues Buch gebastelt oder gekocht, könnte man sagen, denn es ist ein Kochbuch tatsächlich. Und es hat mit Jean Paul zu tun. Es heißt nämlich Jean Paul Häppchenweise, ist erschienen im Transit Verlag mit Sitz in Berlin und Schwarzenbach an der Saale, kann man also auch käuflich im Buchhandel erwerben. Aber wir sprechen erstmal drüber und hoffen, dass wir Ihnen Geschmack machen können, denn der Dichter Jean Paul war auch tatsächlich ein Genussmensch und auch das spiegelt sich wieder in diesem Buch, das erschienen ist in Wunsiedel, das nicht nur in Oberfranken und am Rande des Fichtelgebirges und an der Grenze zur Tschechischen Republik liegt, sondern gleichzeitig in einem territorialen Gebilde aus der Vergangenheit, das da Sechsämterland heißt. Auch das werden wir noch erklären, warum das so ist. Und damit wären wir schon wieder beim Thema Mundart nämlich, und dass das durchaus nicht nur in Bayern, sondern auch innerhalb von Franken ja etwas sehr Disperses ist, wie man so sagt als Sprachwissenschaftler, also sich Sprachgrenzen quer durch Regierungsbezirke ziehen, auch da, wo man es gar nicht erwartet. Und das ist bei uns heute auch Thema, weil wir über ein Gebiet sprechen, durch das auch Sprachgrenzen gehen und das auch an einer ganz bedeutenden Sprachgrenze liegt, nämlich dann auch zwischen dem Deutschen und dem Slawischen, nämlich das Fichtelgebirge und die Stadt Wunsiedel. Ich darf recht herzlich begrüßen heute meinen Studiogast Beate Roth aus Wunsiedel. Habe die Ehre, Frau Roth.
Habe die Ehre.
Das kommt Ihnen so ganz leicht über die Lippen. Daraus schließe ich mal, dass in Ihrem Sprachgebrauch habe die Ehre ein durchaus feststehender Begriff ist, ab und zu zumindest.
Ja, nicht bloß ab und zu. Ich glaube, man begrüßt sich bei uns schon mit Habadere oder halt Servus, aber Habadere ist eigentlich das Übliche.
Und das auch zu hören ist teilweise von Nicht-Einheimischen,
die es übernommen haben. Ja, wir haben sogar unseren Bedienungen der Eisdiele gelernt, dass Italiener, der hat seine Gäste alle mit Habadere begrüßt.
Sehr schön. Könnte man mit dem Begriff Ehre heutzutage noch was anfangen oder ist das einfach so eine Floskel, wo man sagt, naja, das sagt man so, aber man denkt eigentlich nicht drüber nach, was das eigentlich heißt, nämlich, dass es eine Ehre ist, mit dem jeweils anderen zu sprechen?
Also ich denke, man kann schon noch was anfangen. Es ist auch ganz interessant, in Italien gibt es genau die gleiche Floskel, nur eben auf Italienisch. Also ich glaube, das ist schon auch immer noch was, wo ich benütze, wenn ich jemanden treffe, um ihm zu sagen, nicht bloß Servus oder Hallo, sondern Habadere, dann kenne ich ihn halt besser und freue mich auch, den zu sehen.
Also eine Wertschätzung, die da auch transportiert
ist. Ja, würde ich schon sagen, ja.
Regional, haben wir gesagt, hat diese Region, aus der Sie kommen und die Ihre Heimat auch ist, unterschiedliche Namen. Geografisch natürlich sind wir in einem Mittelgebirgsraum zwischen Fichtelgebirge und dem beginnenden Steinwald. Auch die Grenze zur Oberpfalz ist ja quasi nicht weit. Dann haben wir die Grenze nach Böhmen, dann haben wir das hufeisenförmige Fichtelgebirge, haben wir schon erwähnt. Und sprachlich ist es tatsächlich auch eine Grenzregion.
Ja, es ist total die Grenzregion. Also wir sprechen, also ich bin jetzt gebürtig in Selb, also voll egerländisch, also ich mag eher dann mit der Oberpfalz verwandt. Wir haben nicht dieses offene A, sondern eher das dumpfe O. Ansonsten komplett wie in der Oberpfalz. Während dann ein paar Meter weiter, Wunsiedel ist schon so ein Zwittergebiet und Weißenstadt spricht dann schon wieder Fränkisch. Also das wechselt komplett durch und der eine schaut natürlich lachend auf dem anderen seinen Dialekt.
Und oft wird natürlich von Orten gesprochen, die man als Nürnberger zum Beispiel noch nie gehört hat, zum Beispiel Wosiedl.
Wosiedl und Rabatz, ja.
Und Rabatz. Und ausgeschrieben ist das eben Wohnsiedl und Marktredwitz. Also durchaus auch durch die Endung Itz wiederum, der slawische Einflussbereich. Und Sie haben gerade erwähnt, das Egerland. Das ist ja auch etwas, was in der Geschichte grenzübergreifend früher mal war natürlich, dann durch den Zweiten Weltkrieg und die Vertreibung der Sudetendeutschen ja etwas geworden ist, was eher eine Erinnerung an etwas war, was sich heute auf dem Territorium der Tschechischen Republik aus geschichtlichen Gründen befindet. Und das, was ich eigentlich vorhin als die Hauptbezeichnung sehen würde für die Region, ist dieses tatsächlich Sechsämterland. Wissen Sie, welche Ämter außer dem Finanzamt und dem Landratsamt da dazugehören?
Das sind 6 Städte, aber ich möchte mich jetzt nicht voll blamieren. Also ich weiß, dass Wunsiedel dabei ist, Weisenstadt.
Wir kriegen sie zusammen, ne?
Markleuten.
Ja, Kirchenlamitz.
Arzberg oder Tiersheim?
Tierstein, glaube ich.
Tierstein, ja. Es ist aber auch dadurch die komplette Sprachgrenze wieder. Kirchenlamitz spricht komplett Fränkisch.
Genau.
Und Jean-Paul benutzt auch, also Sechsämterland sehr oft, lässt da sogar einen seiner Helden durchmarschieren und zeigt wirklich diese ganzen Orte auf. Es kommen in seinem Roman wirklich Markleuten vor, Tiersheim. Alle diese Städte, Kirchenlamitz, also ist ganz nett eigentlich.
Genau, also wenn wir es jetzt nochmal aufzählen tatsächlich, man holt sich immer ein bisschen hier Hilfe aus der Geschichtsschreibung. Hohenberg, Kirchenlamitz, Selb, Tierstein, haben wir gesagt, Weißenstadt und Wohnsiedel. Und das Ganze hat so ein bisschen eine Sonderstellung mit der Kreisstadt Marktredwitz. Die hat, glaube ich, nicht so wirklich immer dazugehört.
Ja, die waren
so
lang, also ich bin in Marktredwitz groß geworden und in die Schule gegangen. Das war ja lang Österreich.
Genau, also hat quasi zu Eger
dazugehört.
Die wurden
erstmal irgendwann getauscht mit Fels in Tirol, durften wir zurück nach, mit Rabatz zurück nach Oberfranken und die Felser nach Tirol.
Also hat sich lange entwickelt, auch schon vom Mittelalter her betrachtet. Das heißt, Jean-Paul, den wir ja ansiedeln, so zwischen Romantik, würde ich sagen, eigentlich ist es Biedermeierzeit. Das ist auch
Biedermeierzeit, schon, ja? Aber ich glaube, völlig eigenständig.
Also er hat schon diese Begriffe auch und auch das Land gekannt und hat es auch verwendet.
Immer. Also das finde ich so faszinierend. Das war eigentlich noch, was mich noch vor dem Essen in den ganzen Romanen fasziniert hat, dass ja so ein Dorf wie Sichersreuth neben Wunsiedl, ein Minidorf, dass das öfters vorkommt. Also toll.
Schade, dass es zu seiner Zeit noch keine Tonaufzeichnungsgeräte gegeben hat. Man hätte schon gerne gewusst, wie er selber sich angehört hat, der Jean-Paul.
Also der soll ganz krass Fränkisch gesprochen haben. Er ist ja in Joditz groß geworden, also echt Fränkisch-Hufer-Dialekt.
Das ist im Landkreis Hof, genau.
Ja, was ihn auch andere Schrift, Goethe muss also ein ganz spitzes, straffes Hochdeutsch gesprochen haben, was man aber nicht immer vernachlässigt. Schiller hat geschwäbelt, das knallt.
Ja.
Und er hat sich also dann rein technisch mit Jean-Paul immer ein bisschen schwer getan.
Und Richard Wagner hat gesächselt, das ist knallt, genau, hat wunderbare Musik geschrieben. Aber er hat natürlich eine Sprache gesprochen, die einfach seiner Heimat entsprochen hat. Es gibt kein einheitliches Deutsch, bloß für historische Figuren kann man sich's immer schlecht vorstellen aus der Jetztzeit, dass die auch einen ganz schönen Dialekt gehabt haben oder Mundart gesprochen haben in dem Fall. Also das weiß man tatsächlich, dass er ein Franke zutiefst vom Herzen war und deswegen hat er auch sich wohlgefühlt in dieser Region. Er ist in Wunsiedel geboren, man kann heute noch sehen, wo genau es gibt sein Geburtshaus.
Ja, ich wohne knapp daneben, 50 Meter daneben, also das ist direkt neben, sein Vater war ja dritter Pfarrer, das ist direkt neben der evangelischen großen Kirche in Wunsiedel nicht zu übersehen und im Pfarrgebäude wurde jetzt das Jean-Paul-Geburtszimmer wieder eingerichtet und sichtbar gemacht, wo er geboren worden ist und in der Kirche ist er auch getauft worden.
Inwieweit Jean-Paul schon von Kindesbeinen an den jungen Menschen im Fichtelgebirge etwas sagt und den Älteren vielleicht, die außerhalb des Fichtelgebirges wohnen, heute noch was sagt aus der Literatur oder aus der Buchhandlung, wo man ihn vielleicht eher selten findet, sondern die Bücher vielleicht gezielt bestellen muss. Darüber werden wir noch sprechen bei Habe die Ehre. Und heute geht's bei Habe die Ehre tatsächlich um verrückte Bissen aus der Romantik, deftige Kost und süße Sünden, das Ganze literarisch unterfüttert durch das Werk des fränkischen Dichters Jean-Paul, der ja eigentlich auch verschiedene Namen hat, Frau Roth. Also je nachdem, wo man herkommt, aus Frankreich oder aus dem tiefsten Sechsämterland, heißt er unterschiedlich Jean-Paul oder Jean-Paul.
Also normal macht man sich mit Jean-Paul, macht man schon. Sich meistens sehr verdächtig.
Ja.
Als Nichtwissender. Also Jean-Paul, er nannte sich Jean nach Jean-Jacques Rousseau, aber Paul war wirklich sein Vorname, ist Johann Friedrich Paul Richter.
Genau. Und das war damals so eine Mode, sich so einen französisch klingenden Künstlernamen zu verschaffen? Oder warum nannte er sich dann selber?
Oh, also wie gesagt, nach Jean-Jacques Rousseau, den er damals zumindest Anfang seiner Karriere sehr bewundert hat, vorher nannte sich Hasus, warum auch immer, hat es dann gewechselt auf Jean-Paul. Und das Lustige ist, der Gottfried Herder hat ihm mal vorgeschlagen, er sollte sich doch lieber doch wieder Johann Richter nennen, das könnte er besser aussprechen.
Okay.
Also Jean-Paul, nicht Herder.
Also Jean-Paul, bleiben wir dabei, französisch, fränkisch bzw. bayerisch. Da gibt es ja auch den Baul, bzw. die Franken haben ja kein hartes und weiches B, zumindest was die Schrift angeht, die sprechen es eben so aus, dann ist es eben der Baul. Und dieser Jean-Paul hat tatsächlich oder ist verantwortlich für Wortschöpfungen, die wir heute noch verwenden. Ich habe vorhin schon einige in den Raum geworfen, also der Schmutzfink zum Beispiel oder auch so etwas wie der Angsthase, wo wir gar nicht drauf kommen, dass das aus seiner Feder stammen könnte. Also das ist literarisch offensichtlich verbirgt, dass
ja,
er sich
also
solche...
Wo ich noch drauf gestoßen bin, ist Eiweiß und Eigelb.
Tatsächlich?
Ja, es hieß früher, waren immer so Umschreibungen, das Helle vom Ei, das Innere vom Ei, das Gelbe vom Ei. Also er hat die Begriffe Eiweiß, Eigelb eingeführt, die wir jetzt immer benutzen.
Also ein wortgewaltiger Dichter, ein Zeitgenosse Goethes, wie wir schon gehört haben, aber eben auch ein Genussmensch. Und sind Sie auch einer, Frau Roth?
Ja.
Also was genießen Sie mehr, Literatur oder das leibliche Wohl beim Essen, beim Kochen?
Ja, alles zusammen. Musik, Literatur und Essen.
Ja, in dieser Reihenfolge.
Ja, wahrscheinlich.
Das Essen kommt zum Schluss. Wir haben gesagt, Sie sind quasi wohnhaft direkt, fast direkt neben dem Geburtshaus von Jean-Paul, mitten in Wunsiedel. Wann haben Sie das erste Mal von diesem Menschen gehört? Schon als Kind, oder?
Nee, tatsächlich nicht, obwohl ich ja hier ans Gymnasium gegangen bin. Ich hatte da überhaupt keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal was mit einer Regisseurin aus Frankreich gemacht, die Germanistik studiert hat. Und die war ganz stolz, mich zu kennen, weil ich aus Wunsiedel bin, wo doch Jean-Paul geboren ist. Und dann habe ich doch mal irgendwann gedacht, jetzt guckst du mal, wer das ist, und hatte das Glück, mit einem Richtigen zum Lesen anzufangen, wo man nicht gleich verzweifelt ist, und relativ schnell Essen drin zu finden. Und nachdem ich auch gelernte Köchin bin, hat mich das doch sehr fasziniert dann.
Mhm. Und wir haben gerade das Stückler gehört, Göger, wenn's nicht grast, also quasi schon mal die Drohung, wenn das nicht passiert, dann könntest du unter Umständen im Kochtopf landen, das ist so unausgesprochen, schwingt das so mit, würde ich mal sagen. Geflügelfleisch war damals auch schon zu Zeiten von Jean-Paul etwas eher Besonderes oder etwas sehr Gängiges, was man zubereitet hat?
Halbe, das war ja, ist ja gerade der Übergang vom Mittelalter, Spätmittelalter zur Neuzeit. Im Mittelalter gab es weißes Fleisch, sprich Hühnchen, Pute, wirklich nur für den Adel. Irgendwann hat sich das verschliffen, weil der Adel auch gemerkt hat, ein Fasan schmeckt vielleicht doch besser als so eine einfache so ein Suppenhuhn.
Mhm.
Und irgendwann wurde es dann auch, jeder hat zu Hause seine eierlegenden Hühner gehabt, hat die dann auch gegessen. Und das war eben auch ein Fleisch, das nicht kaputt ging, weil man es schnell essen konnte. Wenn man so ein ganzes Rind geschlachtet hat, da hat man lange gebraucht und Kühlschrank gab es nicht. Deswegen war Geflügel immer eigentlich die Grundnahrung der etwas einfacheren, gehobenen Leute.
Mhm. Das heißt, es ist nicht nur aus hygienischen Gründen, musste es schnell verspeist werden, sondern es ging um die Menge. Ein Huhn hat halt zum Beispiel eine Familie ein, zwei Essen beschert und dann war es auch weg.
Ja.
Und bei anderen größeren Tieren musste man schauen, wie man das geschlachtete Fleisch dann oder nach der Schlachtung das Fleisch haltbar macht, weil man eben vielleicht nicht alles auf einmal konsumieren konnte.
Ja, und alles pökeln oder trocknen ging einfach nicht.
Mhm.
Also man hat schon geräuchert, klar, oben, dann durfte man gar nicht viel behalten. Die Abgaben gab es schon noch sehr wohl. Und Hühnchen durften sie behalten.
Mhm. Und wenn man sich über den Adel ein bisschen informiert, in früheren Zeiten liest man auch, wenn man sich deren Speisekarten zu Gemüte führt, immer noch Kapaun. Das kommt öfter mal vor. Ist das etwas, was Ihnen auch begegnet? Was ist eigentlich ein Kapaun?
Der Wallach unter den Hühnern, also ein jung kastrierter Gockel, der dann aufgrund seines Kastratentums furchtbar verfressen wird und deswegen relativ schön fett wird.
Mhm. Und das ist auch was, woraus man kreativ gutes Essen
schmeckt sehr
kann.
Gut, ja, noch besser als Maispoulaten. Also es ist wirklich ein super Fleisch.
Mhm.
Bei Jean-Paul natürlich ein Thema, weil es eben ein kastrierter Hahn war. Deswegen auch immer Thema. Und angeblich hat man die früher geblendet. So, wenn sie nicht sehen, die Vögel fressen, scheint es noch mehr.
Aha. Okay, also da waren richtig Vögel, die man herangezogen hat, damit man sie anschließend ordentlich verspeisen kann. Und wenn wir einfach mal das Buch aufschlagen, was Sie uns heute mitgebracht haben, und wir uns Jean-Paul tatsächlich häppchenweise nähern, finden wir tatsächlich auch Geflügelrezepte?
Sehr viel Geflügel. Also schon allein von dem, was er zu Hause gegessen hat oder von seiner Frau verlangt hat, von der Mutter bekommen hat, ist schon Entenbraten dabei, Gänsebraten oder auch Pute. Mit Äpfeln sogar, also alle, man hat damals wirklich sehr, sehr gut gekocht, auch von den Gewürzen nicht mehr wie im Mittelalter völlig überwürzt, sondern wirklich toll, exquisit kocht. Und Jean-Paul hat es natürlich auch für sein Leben gern gegessen.
Jetzt weiß man, was er zur fränkischen Küche auch gesagt hat, dass er sie geschätzt hat, weiß man, aber er hat auch gesagt, ich habe mir das mal rausgesucht, man sollte sich freilich wundern, wie ein Mensch mit einigem Vergnügen essen könne, ohne wie der König in Frankreich 448 Menschen in der Küche, ohne eine Fruiterie von 31 Kerls oder eine Mundbäckerei von Ditos und ohne den täglichen Aufwand von, was weiß ich, wie viel livrierten Menschen. Also ein bisschen drüber lustig gemacht, wie viel andere Menschen brauchen, um gut zu essen. Ich glaube, er kam aus eher einfachen kulinarischen Verhältnissen.
Der kam also aus einfachen kulinarischen, ist vielleicht noch übertrieben. Also als sein Vater starb sehr jung, sein kleinster Bruder war noch Baby oder Kleinkind. Und Absicherung gab es damals nicht, Fehlanzeige. Und deswegen hatten die also mit Sicherheit sehr, sehr wenig zu essen. Also er schreibt auch mal, dass sie sich jahrelang von Salat und Brot ernährt haben. Also richtig gutes Essen gab es nie. Und als er dann natürlich das erste Mal bei Hof diese Dekadenz des Essens gesehen hat, hat er sich natürlich erstmal drüber echauffiert.
Und seine Jugend war auch nicht unbedingt dann besser. Und selbst als erwachsener Mann, er wird ja oft eben mit seinem Zeitgenossen Goethe zumindest in einem Atemzug genannt. Ob man sie beide vergleichen kann, weiß ich nicht. Da bin ich zu wenig Literat. Aber Goethe war ja durchaus privilegiert. Und Jean-Paul blieb sein Leben lang eigentlich ein bescheidener Mann, obwohl er dann auch irgendwann Erfolg hatte mit seinen Büchern, mit seinen literarischen Erzeugnissen.
Also man muss vielleicht wissen, Jean-Paul ist mit einer der ersten Schriftsteller, die sich alleine ernährt haben von der Schriftstellerei. Johann Wolfgang von Goethe, sagt schon der Name, der war halt angestellt, hat da vom König Apanage gekriegt. Jean-Paul hat das auch angestrebt. Er war mit Luise, mit der Königin, sehr gut, nicht befreundet, aber er durfte ein- und ausgehen. Sie hat bei dem Besuch in Wunsiedel am Labyrinth ein Treffen von ihm mit ihrem Mann vereinbart, wo es dann um diese Rente oder Unterhalt ging. Aber leider war Jean-Paul viel zu spät. Er kam wie immer zu Fuß und dann war der König schon weg. Und deswegen hat er hat außer diesem Titel Legationsrat, der vielleicht heute umgerechnet 1.000 Euro im Monat gebracht hat, nicht mehr gehabt.
Das heißt, die Bücher haben ihm so ein bisschen die Lebensmöglichkeit geschaffen und auch die äußeren Umstände, die es vielleicht sonst nicht zugelassen hätten, war er tatsächlich jemand, der davon gelebt hat oder leben konnte, einer der Ersten, und hat sich dann auch aus dieser Schrift so eine gewisse, ja, kann man sagen, Welt geschaffen, Welt erbaut, in der er sich dann bewegt hat.
Ja, er hat sich schon eine Welt erbaut, aber was viel toller ist, wie er reflektiert hat. Also er hatte auch zuerst keinen Zugang zu Bibliotheken, hat sich seine eigene Bibliothek geschrieben, hat da wirklich eine Riesenbibliothek selbst geschrieben, alles rausgesucht, was von Relevanz ist, auch essenstechnisch, und das immer wieder benutzt und verschachtelt, wieder eingebracht in den Romanen, auch Kritik an der Französischen Revolution, aber alles ein bisschen unterschwellig.
Und dass Sie heute sozusagen ihn uns häppchenweise präsentieren, hat seinen Grund darin, dass er eben, es klang schon so an, in vielen seiner Werke spielt Kochen, Essen, auch Kochbücher, die es zu der Zeit auch schon gab, die ersten, spielen da eine Rolle. Also in fast allen Texten, oder? Wird irgendwie gegessen oder getrunken?
Ja, also vor allem wird wirklich etwas gegessen. Ich meine, bei Goethe essen die halt die Leute und da essen die faschierte Weißkrautbombe oder eben saure Karausche. Sie essen immer ein ganz bestimmtes Essen und mit diesem Essen wird dann auch gleich der Charakter der Person beschrieben. Wie wenn jetzt einer Tofu isst oder was weiß ich, oder Schweinebraten, wissen wir heute auch ganz genau, das ist der oder das ist der. Und so hat er wirklich über dieses spezielle Essen die Leute beschrieben.
Und die Weißkrautbombe?
Die Weißkrautbombe,
die steht für was genau?
Das ist eine ganz witzige Geschichte, die kommt in den Roman Titan vor. Titan, geht es um die Titaniden, nennt er das, diese hochherrschaftlichen Damen, also aus dem Adel, die ihn sehr begehrt haben, wo er aber leider nicht so viel damit anfangen konnte, die wollten mehr als er. Er ließ sie nur an sich schlafen und es hat ihm halt öfters mal ziemlichen Stress eingebracht, wenn er sie dann abbrüllen hat lassen. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, diese Damen hatten damals, wie jetzt auch, wie man das kennt aus der Zeit, so 1000 Tücher um den Kopf geschlungen. Also Weißkrautbombe. Weißkrautbombe war ein Stück also Hackfleisch oder Farsch, eingewickelt in ganz viel Weißkrautschleier. Und der Held in dem Roman verbrennt sich das Maul an dieser Weißkrautbombe. Und Jean-Paul hat sich eben an genau diesen Damen auch sehr oft das Maul verbrannt. Also er schrieb immer wieder mal, die eine hätte Blut gespeit vor lauter Wut auf ihn. Und irgendwann kam auch das Resümee, ich reise nie mehr mit einer Dame.
Gut, da hat er seine Grundsätze dann gehabt oder offensichtlich seine Erfahrungen. Neben der Weißkrautbombe hat er auch ganz viele andere Dinge entweder selbst formuliert oder entdeckt, die da zum Beispiel heißen Schnepfendreck oder auch Hoppelpoppel. Was sich dahinter verbirgt, werden wir auch klären, weil das ist einerseits flüssiges und andererseits auch feste Nahrung, was bei ihm auch immer zusammengehört hat. Also er hat gutes Bier schon auch geschätzt.
Ja, Wein auch. Ich dachte zuerst nur Bier. Bier war einfach damals, musste man wirklich einen Wohnort danach aussuchen, wenn man speziell war, das war nicht haltbar. Mhm. Wein war damals schon geschwefelt und er hat damals schon Weine aus Südafrika konsumiert.
Mhm. Also ein faszinierender Mensch, dessen Werk heute fast ein bisschen in Vergessenheit geraten wird. Wir möchten dafür sorgen, dass man vielleicht über die gute und fantasievolle Küche von Beate Roth vielleicht auch wieder einen Zugang zu Jean-Pauls literarischem Werk findet. Aber schon allein die Lektüre ihres Kochbuchs sorgt dafür, dass man einiges aus den Romanen zitiert bekommt und vielleicht da ein bisschen Geschmack findet. Ja, das Fichtelgebirge, heute unser geografischer Rahmen für meinen Studiogast, für Beate Roth, die dort geboren und aufgewachsen ist und ich glaube auch sehr naturnah, weil ihr Vater auch viel mit der Natur, mit der Gegend, auch mit der Wandertradition dort zu tun hatte.
Ja, als Kinder fand man es jetzt natürlich nicht so toll, wenn wir durchs ganze Fichtelgebirge gescheucht worden sind. Aber was gut war, mein Vater hat zusammen mit den Bekannten die ganzen Felsen, Rudolfstein, Räuberfelsen, Vogelfelsen im Steinwald erschlossen. Und wir waren immer mit und durften machen, was wir wollten. Also wir konnten da in der Natur rumlaufen und haben das dann auch wirklich genossen als Kinder.
Und Felsen, auch der Granit, das ist ja was ganz augenfällig Typisches für die Gegend dort. Einerseits haben wir vulkanische Gesteine und der Granit ist das, was an der Oberfläche auch durch Verwitterung noch sichtbar ist. Beispielsweise auch im Luisenburg-Felsenlabyrinth. Das ist ja auch eine sehr faszinierende fast schon wie eine Kulisse wirkt das, aber es ist komplett natürlich entstanden.
Es ist natürlich entstanden und wurde genau zu Jean-Pauls Lebzeit wirklich komplett, also am Anfang halb erschlossen und dann auch noch komplett erschlossen. Und zwar als erste Initiative, glaube ich, sogar deutschlandweit von Bürgern, nicht vom Staat oder vom Adel. Die haben sich da ihr Labyrinth erschlossen. Aber ich liebe es total, meine Enkel auch. Wir müssen dann jedes Mal oben frühstücken. Schon allein der Geruch vom Granit ist ein Traum.
Mhm. Und manches erinnert tatsächlich an Goethe, der ja auch mal zu Besuch war in der Gegend, gesagt hat, der Granit lässt mich nicht los. Aber gibt es in dem Felsenlabyrinth auch irgendwas, was an unseren Jean-Paul erinnert?
Ja, es gibt einen Jean-Paul-Platz. Natürlich hat man den eingeführt. Und Jean-Paul hat in seiner selber Lebensbeschreibung ganz am Anfang auch schon von den Felsen, die das Volk erschlossen hat, gesprochen. Also er kennt das auch. Und er wollte ja immer in eine Gegend mit Bergen. Also Flachland war passé und komischerweise waren die nahen Fichtelgebirge viel interessanter als die fernen Alpen.
Mhm. Also die hat er schon als hohes Gebirge empfunden.
Ja, die haben ihn einfach nicht so fasziniert. Er wollte eben so diese schönen, sanften Hügel.
Mhm. Von Schneeberg und von Ochsenkopf, das sind ja die höchsten
Erhebungen. Da hat er sich auch, da gibt es ja diese Vorrede von ihm, wo er sich mit der Sänfte über Fichtelberg, Fichtelsumpf nennt er den Fichtelsee noch, über den Ochsenkopf zum Schneeberg tragen hat lassen und beschreibt dann, wenn er die Augen aufmacht, was er sieht vom Schneeberg aus.
Mhm. Ja, jetzt wäre er wahrscheinlich erstaunt, was da so alles rumsteht. Mhm. Im Zeichen der Zeitgeschichte ist da ein NATO-Abhörturm entstanden, der, glaube ich, heute noch steht. Man sieht aber auch ja noch Reste von Borkenkäfer-Problematik und von saurem Regen, was das Fichtelgebirge so alles durchgemacht hat im Laufe der Zeit. Aber es ist trotzdem eine sehr schöne, manchmal etwas raue Gegend. Aber jetzt verglichen mit der Fränkischen Schweiz, die eher so lieblich daherkommt, kann es aber auch eine sehr, sehr schöne Heimat sein, oder? Sie würden jetzt eine Lanze dafür brechen.
Ich würde es viele Lanzen dafür brechen. Ich bin in der Fränkischen Schweiz, muss man dazu sagen, auch groß geworden. Mhm. Ich habe sie auch geliebt. Eben dieses Karge, die viele Blütenvielfalt haben wir natürlich nicht. Aber dafür ist bei uns sowas von grün durch das Moos. Und bei uns ist es auch bei schlechtem Wetter schön, weil es dann erst recht grün wird.
Mhm. Wir reden über den Dichter Jean Paul aus dem Fichtelgebirge, der seine in seine Romane auch Gerichte hat einfließen lassen. Und Sie sind passionierte Köchin, haben wir schon gehört, auch von der Ausbildung her. Und Sie interpretieren jetzt diese Gerichte neu. Deswegen sprechen wir heute auch über das neue Kochbuch, nähern uns Jean Paul sozusagen häppchenweise. Wie kam es dazu, dass Sie zu einer Jean Paul Kochexpertin geworden sind?
Es waren einfach zu viele Rezepte, zu viele Gerichte da drinnen. Ich musste das dann mal recherchieren, fing dann an, in uralten Kochbüchern zu recherchieren. Kann ich jedem nur abraten, es war furchtbar. Es ist A, altdeutsch geschrieben, damit habe ich noch kein Problem. Es gibt es nur digitalisiert, man kann überhaupt nichts suchen, es gibt keine Suchmaschine dafür. Mhm. Und die Inhaltsverzeichnisse waren nicht wie bei uns von A nach Z, sondern einfach von Seite 1 bis 800 durch. Also man musste wirklich alles durchsuchen. Die Schrifttypen ändern alle 2 Zentimeter, ist eine neue Schrift, also nicht wie bei uns. Es war schwierig, es hat sich irgendwann rauskristallisiert, dass er in nicht zu vielen Kochbüchern gewildert hat. Aber bis ich das wusste, habe ich schon ganz viele durchgemacht.
Okay, und Sie hatten auch die Zeit dazu, denn ich weiß, Sie sind neben dem, dass Sie an sich ein Multitalent sind, natürlich, wenn man sagt, Sie sind Köchin, in der Gastronomie tätig, da hat man ja auch ganz schön heftige Arbeitszeiten.
Also ich habe bis 2004 mit meinem Ex-Mann ein Gourmet-Restaurant gehabt und danach habe ich dann überhaupt nicht mehr Gastronomie gemacht, sondern Foodstyling.
Mhm. Und solange Sie aber Gastronomie gemacht haben, waren Sie durchaus bekannt als die singende Wirtin aus dem Fichtelgebirge zum Beispiel.
Ja, ich kann singen, ich habe eine Gesangsausbildung dank meiner Schwester, ja.
Auch noch?
Ja.
Mhm. Und was haben Sie dann tatsächlich gesungen, die Zutaten oder haben Sie die Gäste singend?
Die Speisekarte.
Würde sich ungefähr, können wir da vielleicht so ein bisschen unplugged mal reinhören, wie sich das anhört oder angehört hat?
Willkommen, bienvenue, welcome in Cabaret, oh Cabaret to Cabaret. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, ich präsentiere heute Jean Paul, Oberfrankens Dichterfürsten, seine Werke, seine Briefe, die darin gefundenen Speisen sehr viel Witz und man skurriles, häppchenweise durch den Magen rein ins Herz. Willkommen, bienvenue, welcome in Cabaret, oh Cabaret, to Cabaret.
Da kriegt man wirklich Appetit. Herzlichen Dank. Applaus. Herzlich willkommen. Aber bei Habe die Ehre könnte ähnlich klingen. Vielleicht müsste man sich da den Text ein bisschen noch anpassen. Aber man kann sich schon vorstellen, dass es bei den Gästen gut ankommt, wenn man so begrüßt wird. Wir haben vorhin über die Ehre oder die Wertschätzung gesprochen. Das ist schon was Besonderes heutzutage in der Gastronomie, wenn man singend begrüßt wird. Habe ich noch nie
gehört.
Ja,
ich denke schon. Also ich habe jetzt ja mein Buch schon öfters vorgestellt und Kunden, die mich kannten, kamen immer gleich drauf bei der Aber werden Sie heute singen? Singen Sie heute? Also ich glaube, das blieb hängen.
Also Lesungen mit Ihnen sind auch immer ein bisschen Gesangsstunden.
Nee, diesmal nicht. Das dauert. Es ist einfach so viel Kochen, so viel Erzählen. Mhm. Da kommt man zu nichts. Man kommt nicht mehr zum Singen.
Sie haben ein Gourmet-Restaurant geführt. Sie wissen, wie die traditionelle fränkische Küche heute immer noch definiert wird. Und Sie haben in ganz alten, vergleichsweise alten Kochbüchern gewälzt und recherchiert, wie wir gerade gehört haben. Wenn wir uns jetzt zurückversetzen in diese Zeit, aus der diese Bücher stammen, oder über die Biedermeier-Zeit haben wir auch schon gesprochen, was Jean Paul angeht, hat man da wirklich ganz anders gekocht, andere Dinge gegessen? Oder sind das, was wir heute als Schäufele und Schweinsbraten und Wiener Schnitzel kennen, gab es das alles damals auch schon? Oder muss man sich das ganz anders vorstellen, was da auf den Teller kam?
Also man muss als erstes wissen, also Kochbücher waren damals en vogue, allerdings nur natürlich beim Adel. Und die wurden geschrieben von Köchen für Köche.
Auf Französisch möglicherweise?
Auf Deutsch.
Auf Deutsch.
Auf Deutsch.
Okay.
Aber dass eben der Koch, wenn er denn mal abdankt, kein Loch hinterlässt beim Herzog, dann musste eben der Nächste auch noch. Es gab ganz wenige zu der Zeit, die wirklich von Frauen für Köchinnen geschrieben wurden. Aber
also das war kein Service für Leserinnen und auch nicht, dass der Koch sich selber verwirklicht hat, sondern tatsächlich so eine Sicherheit, wenn er tatsächlich das Zeitliche segnet, dass wir seine Rezepte noch haben.
So ging es los, ja. Und dann hat man natürlich immer mehr getrumpft. Jeder König wollte den besten Kocher oder jeder Herzog den besten Koch. Man hat sich immer zu überboten mit Gerichten.
Mhm.
Und deswegen sind die Rezepte, die man in alten Kochbüchern findet, zum Großteil heutige Sterneköche, ein Niveau, ein Stern, zwei Sterne Niveau, sehr viel mit Terrinenmasse, mit Pastetenmasse, also unheimlich aufwendig. Man muss dazu sagen, die hatten keinen Strom, aber je nach Geld Unmengen Küchenpersonal. Also aber von Geschmack her würde ich sagen, wie heute, sehr fein abgeschmeckt. Also lustigerweise hatte man damals schon unheimlich viel mit Basilikum zum Beispiel gekocht, was ich jetzt aus meiner Jugend weiß, da ist das gerade erst wieder aufgekommen. Es ging mal ganz in Vergessenheit.
Genau, kannte ich auch nicht als Kind tatsächlich. Mhm. Es kam dann erst irgendwie mit dem Caprese, was genau, jetzt auch schon etwas inflationär in die Schlagzeilen gerät, weil jeder irgendwie zum Anbeginn eines Grillabends erstmal Mozzarella, Tomate serviert. Da kann man sich auch mal ein bisschen was Kreativeres mal überlegen, oder?
Das ja, finde ich schon. Also es gibt so viel anderes Kreatives.
Genau. Sie kochen Gerichte aus Jean-Pauls Romanen nach oder interpretieren Sie sie neu oder erfinden Sie auch Dinge neu auf der Grundlage dieser Literatur?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Ich habe manche Gerichte, die ich wirklich eins zu eins übernommen habe von den damaligen Rezepten, soweit es ging. Die hatten ja keine Gewichtangaben, keine Zeitangaben, nichts. Stand nur drin, wie es gemacht wird. Pi mal Daumen. Mhm. Viele musste ich dann natürlich unserem Geschmack anpassen. 20 Eier in den Kuchen würde bei uns ein bisschen einen Cholesterinschock verursachen. Und manche Sachen, wo ich weiß, da ging es Jean-Paul wirklich, das war ihm sehr, sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr, sehr wichtig. Vor allem einheimische Sachen habe ich manches auch mal ganz neu erfunden, wie zum Beispiel Schaboxkrautsalat, weil er einfach Schaboxkraut geliebt hat. Mhm. Und sein Hausgärtchen in Joditz. Man muss dazu sagen, sein Vater hat ihm, nachdem er die erste Watschen gekriegt hat, am Schulhof aus der Schule genommen und daheim erzogen. Und da saß der dann von früh bis Nacht, hat auswendig gelernt, ohne Unterricht. Und sein einziger Freigang, sage ich jetzt mal, war ins Pfarrgärtchen, wenn er Gemüse holen musste. Und deswegen hat er dieses Pfarrgärtchen zeitlebens geliebt.
Das heißt, das Hausgärtchen und das Schaboxkraut, das steht auch am Anfang Ihres Buchs, weil es letztendlich tatsächlich mit seiner Jugend zu tun hat.
Ja, es ist seine früheste Jugend. Es ist auch so lustig, dass er seine Geburt beschreibt, dass, wie er geboren wurde. A, Frühlingsanfang, klar, 21. März, aber B, Schaboxkraut und Hühnerbissdarm in Blüte kam, während Goethe die Sternkonstellation angab. Und ganz wichtig, also der eine greift nach den Sternen, der andere bleibt unten. So war er eigentlich auch zeitlebens und deswegen war es mir sehr wichtig, beides, Hausgärtchen und Schaboxkraut, für ihn mit zu präsentieren.
Und Haus- oder Pfarrgärtchen kann man sich ja schon ein bisschen vorstellen, wenn man nicht nur in der Stadt unterwegs ist, wie das ausschaut. Wenn Sie es allerdings auf den Tisch bringen als Hausgärtchen und das quasi servieren, Sie haben ja da auch ein schönes Bild, übrigens auch alle oder fast alle Fotografien sind von Ihnen in diesem neuen Buch, da schaut das Ganze schon sehr stylisch aus, möchte ich mal sagen. Also von Gärtchen ist da nicht mehr so viel zu sehen.
Ja, es war mir wichtig, irgendwas einzupflanzen und dann habe ich also so eine Art leicht salzigen Streuselteig gemacht mit viel Katrainer-Kaffee drin und ein bisschen Zuckerrübensirup, dass das schön braun wird wie Erde. Mhm. Wenn man das lang genug trocknet, sieht es auch wirklich aus wie frische Friedhofserde. Mhm. Das sind Gläschen und da kann man dann eintopfen. Da kann man Karotten reintun, Radieschen. Also man kann da richtig sein Gärtchen bauen. Man muss das jetzt auch nicht in Gläschen machen, kann richtig größere Schale voll eintopfen. Es sieht auf jeden Fall aus wie ein Gartenbeet.
Und das Ganze ist jetzt aber nicht nur Dekoration, sondern man könnte es quasi als Vorspeise auch essen?
Das ist eine super Vorspeise und man macht da echt Furore, weil sich die meisten Leute das erstmal nicht essen trauen, weil es halt wirklich wie Erde ausschaut. Man muss da schon mal dann vorzeigen, dass man das essen kann.
Kräuterküche ist ja auch etwas, dem Sie sich beruflich gewidmet haben und Schaboxkraut ist allerdings etwas, wo ich auch bei unseren vielen Sendungen mit unseren Kollegen, die einen grünen Daumen haben, noch nicht gehört habe. Ist das etwas Seltenes? Oder?
Nee, Schaboxkraut ist Unkraut ohne Ende, das kennt man kaum. Es ist einer der wenigen essbaren Hahnenfußgewächse. Mhm. Sieht eigentlich aus wie eine Mini-Sumpfdotterblume und macht im frühesten Frühjahr alles gelb. Das kennt jeder. Das wächst unter Büschen an Flussufern. Also ich habe Joditz im Frühjahr besucht, deswegen weiß ich jetzt, warum ihm das so wichtig war. Da ist diese ganze Saale aue gelb von Schaboxkraut. Und Schaboxkraut, muss man dazu sagen, hat einen irrsinnig hohen Vitamin-C-Gehalt, was man früher wirklich nach dem langen Winter gebraucht hat.
Mhm. Und es ist nicht nur eine Augenweide sozusagen durch diese gelben Blüten, die wie ein Teppich da in Erdbodennähe wachsen. Was kann man denn da Essbares draus machen?
Die Blätter als Salat, die sind wirklich, also ich habe es jetzt hier auch in einen Salat reingemacht. Ich habe es mit Kartoffelschnee gemischt. Man könnte es aber auch mit Graupen oder mit Bulgur mischen. Also diese Blätter, dadurch, dass sie einen sehr, sehr hohen Vitamin-C-Gehalt haben, sind halt auch richtig leicht säuerlich, also ein völlig neuer Geschmack.
Und auch das Dressing ist dann auch so ein bisschen besonders.
Ja, immer. Immer. Die Dressings, finde ich, die waren damals schon besonders und ich finde, die muss man auch heute besonders machen. Damit schmeckt es dann erst richtig gut.
Mhm. Da haben wir zum Beispiel Öl, Gewürze ist klar, aber auch Limonensaft. Trotzdem, Limonensaft, Limonenöl, das ist nichts, was schwer zu beschaffen ist, weil manchmal liest man auch Kochbücher und fragt sich dann, wo soll ich denn diese exklusivsten Zutaten überhaupt herkriegen? Die kriege ich ja nur, wenn überhaupt, im gepflegten Fachhandel oder im Drogeriemarkt, aber nicht so wirklich da, wo ich sonst einkaufe.
Also ich habe mich bemüht, Sachen zu nehmen, die man wirklich im Geschäft nebenan bekommt und muss nicht irgendwo in Fachhandel gehen. Wenn es denn wirklich mal was Komplizierteres ist, habe ich immer angegeben vorne in dem Glossar, mit was man es einfacher ersetzen kann. Und auch Zitronen und vor 200 Jahren, ja. Also es war in jedem Rezept war Zitronensaft drin, Zitronenabrieb, so wie bei uns heute auch beim Kuchenbacken. Also das war damals sehr, sehr wohl weit verbreitet.
Jean-Paul, häppchenweise, heute unser Thema, das neue Kochbuch, Nachkochbuch mit literarischen Anleihen von Beate Roth aus Wunsiedel. Sie ist heute mein Gast bei Habe die Ehre. Auch nach den 11 Uhr Nachrichten sprechen wir dann weiter.
BR Heimat, Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg, heute am Mittwochvormittag. Jean-Paul, über ihn sprechen wir heute, 1763 geboren als Pfarrerssohn in Wunsiedel im Fichtelgebirge und in durchaus ärmlichen, einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Gleichzeitig haben wir schon drüber gesprochen, er war ein Genussmensch, er liebte das Essen, das fränkische Bier und auch die Frauen, zumindest manche. In seinen Romanen werden die Figuren oft über bestimmte Speisen charakterisiert. Das hat unter anderem herausgefunden Beate Roth, heute mein Studiogast, passionierte Köchin, aber auch noch mehr. Sie ist Food-Designerin und sie hat eine Vorliebe für frische und aromatische Kräuter und hat sich aber auch schon als Malerin und als Mezzosopranistin betätigt. Eine kurze Singprobe haben wir schon gemacht. Zumindest das findet man, wenn man über sie recherchiert. Wir sind froh, dass sie uns heute ihre Fragen selber beantworten kann. Persönlich, sie ist bei mir zu Gast und sie hat nicht nur intensiv Jean-Paul gelesen, sondern eben auch historische Kochbücher gewälzt und die Originalrezepte zu den erwähnten Speisen gefunden. Und ich habe Ihnen versprochen, wir werden klären, was Hoppelboppel und Schnepfendreck so bedeutet, aber auch das Himmelsbrot oder die Bergsuppe oder die Prügelkrapfen, alles merkwürdige Bezeichnungen für Gerichte, die aber, wenn man sie neu interpretiert und gut handwerklich kocht, ganz ausgezeichnet schmecken. Bratwurst mit Sauerkraut, von der es natürlich auch nicht nur eine Art gibt. Allein schon innerhalb von Mittel-, Ober- und Unterfranken gibt es ganz verschiedene Bratwurst-Traditionen. Auch die Art, wie sie gebraten oder gegrillt werden, unterscheidet sich. Und Bratwurst mit Sauerkraut, sowas banal-fränkisches, Frau Roth, findet sich auch wieder in Ihrem Buch Jean-Paul häppchenweise oder zumindest teilweise.
Ja, ja, Sauerkraut war damals wirklich mit eins der wichtigsten Grundnahrungsmittel des einfachen Volkes. Es hatte Vitamin C und es war konservierbar. Also Milchsäuregärung war sehr beliebt. Bratwürste war natürlich auch bei Jean-Paul ein Thema und sehr beliebt. Er hat es nie jetzt explizit in einem Roman mit eingebaut, hat aber sich sehr wohl darüber beschwert, über die fetten Bratwürste, die es halt irgendwo rund um Dresden gab, dass die nicht schmecken. Und es gab wohl damals schon, auch ohne Guinness-Buch der Rekorde, irgendwo, ich glaube im Polnischen, so eine Challenge, wo sie die längste Bratwurst Europas gemacht haben. Das kannte er sehr wohl auch.
Und das lebt jetzt natürlich wieder in der Bratwurst-Meisterschaft, die es ja gibt, die jedes Jahr in Pegnitz stattfindet. Waren Sie da auch schon mal?
Ja, ich war beim allerersten Bratwurstgipfel dabei.
Dabei ist ja auch sehr viel Kreativität gefragt inzwischen, weil jeder, der den ersten Platz machen möchte, muss ja was anders machen als im Vorjahr, muss was Neues erfinden. Das heißt, dieses Neuinterpretieren, hat es für Sie auch Grenzen oder sagen Sie, egal, wir probieren alles, vielleicht passt es ja zusammen?
Also mir wegen, wenn es die Leute essen dürfen, die Metzger gerne probieren, was geht. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Also was ich jetzt gemacht habe, was eben auch aus der Zeit ist, sind Fischwürste. Wirklich zu empfehlen, wenn man sie mit süßem Senf isst, schmeckt super gut. Die wurden damals in der Fastenzeit, da beschwert sich Jean-Paul eben über die Kartäusermönche, weil die so bigott sind und die den Fisch in Därme füllen. Aber Hechtwürste, Fischwürste waren damals durchaus beliebt, auch Entenwürste.
Auch gespickter Hecht, habe ich gelesen.
Ja, Hecht war sowieso, das war der Fisch des Adels. Das Volk hat Karpfen und Karauschen essen müssen. Der Adel hatte Hecht, Aal, Lachs. Lachs gab es damals übrigens noch sehr viel, auch bei uns in den Flüssen. Und gespickter Hecht, ja, Das habe ich wirklich als klitzekleines Vorspeisen-Fingerfood umgearbeitet, weil es einfach ein Riesenhecht kein Fingerfood ist. Es gibt auch Hecht-Tofu, den irgendeiner damals, weil er sich's nicht ausgekannt hat, hielt ihn der Held für einen Rehrücken, weil er ja ohne Kopf und ohne Flosse ist. Ja. Und blamiert sich da ganz grenzenlos beim Adel.
Okay. Und apropos Fingerfood, wir haben jetzt momentan die laufende Europameisterschaft, wo wir hoffentlich noch länger dabei sind als deutsche Mannschaft. Zumindest hängt da einiges jetzt am kommenden Wochenende auch dran. Fingerfood zum Fußball ist natürlich heute was gefragt ist, aber findet man tatsächlich auch in Ihrem Buch über Jean-Paul.
Ja, da gibt es viele. Sie können ganz Aufwendiges machen, wo es länger dazu brauchen zum Vorbereiten, fast als die Mannschaft zum Einspielen. Aber es gibt auch sehr viele ganz schnelle Sachen. Ich habe sämtliche Brote der damaligen Zeit, wo es funktioniert hat, in Grissini-Form umfunktioniert. Ist wirklich mal interessant, das nachzubacken. Das geht schnell. Wenn man sie zweimal backt, halten die auch ewig. Also es macht echt Spaß.
Da haben Sie mir auch, vielen Dank, auch was mitgebracht hier in einer kleinen Schale aufgestellt. Es sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie, ja, wie Grissini beim Italiener, aber irgendwie etwas unregelmäßig, was es auch wieder sympathisch und spannend macht. Und eingebacken sind irgendwie Kräuter. Also ich mache jetzt einfach mal hier so den Test und knusper mal von dem Mikrofon. Ja, also es schmeckt auf jeden Fall nicht staubig und trocken, sondern durchaus... Ja, könnte ich mir zu so einem Fußballspiel gut vorstellen. Aber ich glaube, nach 4, 5 Grissinis ihrer Prägung ist man auch satt.
Oh ja, nee, ne? das kann man wirklich schnell. Also ich habe sie öfters mal bei uns eben auch zu Hause stehen, neben Fernsehen. Die werden dann schon gegessen.
Mhm. Schmecken also aber überhaupt nicht wie Grissinis, finde ich, sondern ganz eigen und sehr gut.
Ich finde auch, sie schmecken besser. Man kann sie, wenn man sie noch länger trocknet, also einfach zweimal backt wie Zwieback, schmeckt es ganz wie Grissinis, dann halten sie auch lang. Das, was Sie jetzt gerade verkosten, ist Birambrot. Das ist das Umgekehrte von einem Anglizismus. Das ist der, wie sagt man, der Germanismus in der französischen Sprache. Die haben, das hat Jean-Paul auch entdeckt, dass sie viele deutsche Wörter
rückwärts lesen.
Französischiert haben, so wie Bigot oder Lanzknecht. Also Lanzknecht haben sie wirklich von uns übernommen. Und Birambrot, das ist eigentlich bei den Franzosen, war das so eine Art Bierbrotsuppe.
Das heißt, die Grundlage ist tatsächlich ein Alltagsbrot, das damals gegessen wurde. Sie haben es nur in einer anderen Form.
Ich habe jetzt, das ist, man muss wissen, dass der Bier, der Sauer, also das Sauere, die Hefen von Bier sind eigentlich auch mit der Vorläufer von Brot. Also die Frauen vor 300-400 Jahren war durchaus noch das Brauwesen und Winzerwesen in weiblicher Hand. Wenn sie eh schon mal Sauerteig gemacht, haben sie es gleich mit Bier gemacht. Und das ist jetzt wirklich mal ein Weißbrot mit ganz viel Bier drinnen und Haselnüssen.
Ah, das sind keine Kräuter, sondern
Nüsse, ja.
Haselnüsse. Okay. Und dann haben sie uns noch was mitgebracht. Wenn man das hier ein bisschen aufmacht, dann kommt, man könnte vielleicht sogar, wir haben jetzt mitten im Sommer, aber ich könnte es mir auch gut am Weihnachtsbaum vorstellen.
Ja, das ist ein angefressener Pfefferkuchen. Das ist eine der liebsten und süßesten Geschichten Jean-Pauls. Und zwar lässt er seinen Helden zu seiner Freundin gehen. Damals, muss man dazu sagen, war ein Pfefferkuchen was sehr, sehr Teures oder zumindest Exquisites, weil Pfeffer war teuer und Gewürze waren teuer. Und Gewürze haben den riesen Nachteil, sie riechen gut. Und er hat also seiner Geliebten diesen Pfefferkuchen eingepackt, so wie jetzt die Ich-Mog-Die-Herzeln auf dem Oktoberfest. Wollte er das mitbringen, aber er roch. Dann beißt er einmal ab, deswegen der angefressene Pfefferkuchen.
Das
dann merkt er schon,
einen
angefressenen Pfefferkuchen zu präsentieren, ist jetzt echt doof. Daraufhin beißt er aus diesem Pfefferkuchen eine Raute. Aber der riecht immer noch so gut. Dann macht er aus der Raute einen Kreis und die ganze Geschichte endet dann damit, dass er sagt, ach was, ich fresse ihn ganz. Und das Resümee ist, er geht jetzt immer mit 2 Pfefferkuchen zu seiner Geliebten.
Okay, das ist also kein Zufall, dass da eine von den 4 Ecken bewusst fehlt.
Genau, absichtlich, ja.
Quasi
so ein bisschen mit so einem leicht zahnigen Plätzchenausstecher eine Ecke abstechen.
Und was mir gut gefällt, ist, dass es eben überhaupt nicht hart oder trocken ist, was man ja oft bei solchen Lebkuchenherzen oft hat, wenn man die mal 14 Tage hängen lässt irgendwo, wenn natürlich steinhart. Die sind jetzt frisch gebacken tatsächlich?
Die sind frisch gebacken. Aber wenn sie wirklich hart werden, wenn man sie weicher haben will, einfach in die Kiste ein kleines Stück frischen Apfel mit rein, dann bleiben sie weich.
Dann sind 2 Mandeln hier als Dekoration angebracht. Nein, 3 Mandeln.
3 Mandeln.
Ja, eine habe ich ja schon gegessen.
Eine fehlt. Achso, ja, stimmt. Eine fehlt,
genau.
Ja.
Die fehlt quasi durch das Angebissene. Und dann ist noch eine, ja, ich würde sagen,
kandierte Kirsche, kandierte Früchte waren damals eben auch haltbar. Zucker war damals schon am Rande des Erschwinglichen, würde ich sagen. Noch nicht so wie heute, auf keinen Fall. Mhm. Aber kein Vergleich zum Mittelalter, wo wirklich Zucker mit Gold aufgewogen wurde. Es gab in Süditalien schon Zuckerrohr. Überseehandel hat floriert mit Zuckerrohr. Also von daher hat man sich den leisten können. Und dann hat man halt Früchte, kandierte Früchte waren also was durchaus Hochtolles und Ansehenerregendes.
Also der Umbruch zwischen Klassik und Romantik literarisch beschert uns heute neue kulinarische Genüsse, neu interpretiert und präsentiert in einem neuen Buch von Beate Roth, heute mein Studiogast Jean-Paul Häppchenweise. Manchmal ist Kochen und Essen auch ein bisschen Therapie, finde ich. Das führt uns natürlich auch wieder in die Gegend nach Nordosten Oberfrankens, wo rund um Riau damals das erste feldbaumäßige Anbaugebiet war für Kartoffeln, die man ja nicht kannte. Die kamen ja so ein bisschen über den großen Teich und dann hat man ihren Wert entdeckt. Bei uns in Oberfranken tatsächlich sagt man, zumindest aus Bayreuth, wo ich groß geworden bin, das sind die Erdäpfel. Gibt es da den Erdäpfelsalat? Wie sagt man in Wunsiedel zu Kartoffeln?
Erdäpfel.
Da spricht man so richtig aus. Es gibt ja ganz viele Bezeichnungen für die Kartoffel. Und auch Jean-Paul hat sich selber mit einer Kartoffel mal verglichen.
Ja, Jean-Paul hat die Kartoffel geliebt und die Kartoffel hat ungefähr zur Zeit Jean-Pauls den gleichen kometenhaften Aufstieg gemacht wie Jean-Paul, wurde auch zum Volkssattmacher, wie sich Jean-Paul auch nennt.
Er hat Superfood, auch, würde man heute
Superfood,
sagen.
Superfood, genau. Es hat uns wirklich einige riesige Hungerskatastrophen erspart, weil einfach in der Gegend oben kaum was wuchs. Die Geschichte, die ich jetzt bei Jean-Paul auch mitgefunden habe, wie die Kartoffel mal grundsätzlich überhaupt nach Oberfranken kam, ist auch eine ganz witzige. Ich würde sagen Sex and Crime. Also es hat irgendein durchziehender Soldat aus Holland, die schon vor uns Kartoffeln hatten, eine Dame hier geschwängert. Der Vater war nicht begeistert, der Mann musste weiterziehen im Krieg und hat als Entschädigung einen Sack, wie es Jean-Paul nennt, schwarze Knollen der holländischen Schule hinterlassen. Mhm. Und die wurden am Anfang als Balkonblumen züchtet. Mhm. Aber haben dann sehr schnell eben das Fichtelgebirge im Flug erobert. Und es ist auch sehr interessant, wenn man die alten Kochbücher anguckt. Je nachdem, wo das Buch entstanden ist, ob jetzt eben mehr im Fränkischen oder im Mitteldeutschen. Bei uns gab es schon die total aufwendigen Kartoffelgerichte wie Kartoffelgrommes, Kies und Kartoffelwandeln. Ein paar Kilometer weiter schreiben sie nur, es gibt Kartoffeln und esst nicht die grünen Bonbon.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig und vorher waschen.
Deswegen hat er sich eben mit der Kartoffel auch verglichen, weil er sagt, er ist genauso wichtig oder giftig
wie wichtig das, und giftig, ja.
Was man nicht essen sollte, genau. Und sein Aufstieg eben genauso kometenhaft wie der Erdäpfel oder der Erdapfel selbst. Und Sie haben vielmehr in Ihrem Buch der Kartoffel und Jean-Paul ein eigenes Kapitel gewidmet, könnte man so sagen. Passend auch zu seinem Roman Hesperus, hat er ja auch geschrieben. Und da beschreibt er ja ein ganzes Gastmahl rund um die Kartoffel.
Ja, da sieht man wieder, wie toll er wirklich recherchiert hat, ähnlich einem Journalisten heute. Und er hat in seinen Exzerpten auch vermerkt, dass es in Paris ein Gastmahl gab mit 14 Gängen nur Kartoffel. Also das war das berühmte Pariser Kartoffelgastmahl. Also das gab es scheint's wirklich.
Und das heißt aber schon in verschiedenen Variationen.
In verschiedenen Variationen schon. Er beschreibt, es kam also das Konfekt aus Kartoffeln und auch der Schnaps oder der Likör.
Die Suppe vermutlich auch.
Suppe, alles war aus Kartoffeln. Also was ihn eben am meisten, also Schnaps, Kartoffelschnaps war ja irgendwann leider Gottes der Volksdurstlöscher, was kurz nach Jean-Pauls Tod erkannt wurde, Alkohol ist jetzt nicht doch das Allheilmittel. Mhm. Aber man hat vor allem in Kartoffeln nachgebaut. Die Klöße sind jetzt, Knirler, wie es bei uns heißt, sind jetzt ein ganz, wie sagt man, ganz wichtiges Thema gewesen. Man wollte weißes Mehl. Weißes Mehl war dem Volk verwehrt. Die durften nur übelstes Vollkornmehl aus nicht gutem Getreide haben. Und mit Kartoffeln hatten sie plötzlich weißes Mehl zur Verfügung und hatten aber wahnsinnig viel Kartoffelspäne übrig. Und die haben es halt dann irgendwann grollert und kocht. Und man hat auch Marzipan, war damals das In-Dessert oder In-Konfekt der ganzen Generation. Der wurde auch in Kartoffeln nachgebaut, wie ich das so schön nenne.
Also
das Rezept ist dann auch
Marzipan-Ersatz.
Drin.
Marzipan-Ersatz.
Marzipan-Ersatz statt Mandeln, Kartoffel.
Und was man da auch letztendlich dahinter spürt, ist, dass man geschildert bekommt, wie so ein Gastmahl abläuft. Das heißt, man bekommt auch etwas mit über Esskultur, über Etikette auch bei Tisch.
Also Etikette, Esskultur wurde damals, würde ich sagen, der Grundstein für unser gesamtes, was wir heute Etikette, Esskultur nennen, gelegt. Bis Kurz vor, also Mitte Jean-Pauls Leben, hat hier der französische Service stattgefunden. Das heißt, alles Essen auf den Tisch. Egal von süß bis salzig, von warm bis kalt, kam einmal auf den Tisch und wurde gegessen. Gab dann in Russland, damals unter Katharina der Großen, war das noch sehr fortschrittlich. Die hatten schon den russischen Service, das ist das, was wir heute kennen, sprich Tellerservice. Aber auch Etikette, der Hof wollte sich eben immer etwas von den etwas Untergebeneren absetzen, wollte natürlich auch Untergebenere, die dort sind, mal, wie man so schön sagt, erblecken. Und zeigen, ey, du kennst dich nicht aus, weil du nimmst den Löffel falsch rum oder du machst die Serviette falsch auf. Das Ganze wurde leider Gottes schriftlich fixiert, das ging damals schon. Dann konnten es die Untergebenen lesen, haben das übernommen, dann musste sich der Hof wieder was einfallen lassen. Und so hat sich das über die Jahrzehnte hochgeschaukelt und unsere gesamte Etikette entstand.
Jetzt haben wir natürlich schon 1,5 Stunden lang versprochen, die Gerichte mit den absonderlich klingenden Namen, denen müssen wir uns noch ein bisschen widmen, die in seinen Werken vorkommen, in Jean-Pauls Büchern, Romanen. Und da gibt es beispielsweise diesen berüchtigten Schnepfendreck. Das klingt ja schon mal so, als würde man es nicht unbedingt essen wollen. Dann forscht man nach und man stellt fest, es ist tatsächlich nichts, was man essen würde heute.
Ja, das kommt darauf an. Es ist heute noch eine sehr große Delikatesse, wenn man denn überhaupt eine Schnepfe jagen darf. Das ist nur sehr selten möglich. Die stehen unter Naturschutz. Es ist wirklich die Innerei der Schnepfe, vom Hals bis zum Po, aufgeschnitten mit ein bisschen Äpfel und Kräutern, angemacht und auf Brotscheiben gestrichen. Das war damals, wie auch heute, ein wahnsinnig teures Vergnügen. Und Jean-Paul macht sich in dem Roman Katzenberg einen Witz draus, indem er sagt, wieso soll ich die Schnepfe für was schlachten, was sie 5 Minuten später eh hergibt. Und setzt dann seinen Gästen diesen, wie er das nennt, Netto-Schnepfendreck vor, schmiert halt, um ihnen auch zu zeigen, dass Ekel relativ ist und wie borniert sie eigentlich sind. Also ich habe jetzt das Ganze in Aubergine nachgebaut. Also das Wichtigste, es muss ein wenig braun ausschauen und muss jetzt wenigstens am Anfang ein bisschen Ekel vermitteln.
Und wenn Sie das irgendwo auftischen, Sie haben auch schon den Bayerischen Landtag bekocht, wie ich weiß, sind die Leute da eher, beäugen die das skeptisch oder probieren Sie es dann tatsächlich auch?
Die probieren es schon, aber man muss vorher, also ich nehme schon immer vorher die Geschichte mal und sage ihnen, was es sein könnte. Und dann wird schon gefragt, das ist das aber nett, oder?
Essbare Erde, haben wir ja gelernt, haben Sie vorhin auch schon in den kleinen Gärtchen, in den kleinen Schüsselchen oder in den Gläsern serviert. Vermutlich, wenn man etwas isst, wo man skeptisch ist oder auch der Geschmack einen nicht ganz so erfasst, dann trinkt man halt einen Hoppelpoppel drauf, oder? Dann ist alles wieder gut?
Also, das Hoppelpoppel war jetzt wieder ein bisschen was anderes. Früher haben es Ratavia drauf getrunken, die Männer.
Okay.
Rum oder Kartoffelschnaps. Die Damen durften nichts Durchsichtiges trinken, war verpönt. Also musste man irgendwas erfinden, weil die Damen waren sehr viel alleine früher. Die Männer waren im Krieg oder bei anderen Damen. Und dann hat man sich weggeschossen. Ich würde mal sagen, der Kir Royal damals war Hoppelpoppel. Im Winter so ein richtig ganz alkoholhaltiger Eierpunsch. Im Sommer das gleiche als Dessert. Viel Eier, viel Rum, Muskatnuss und viel Zucker. Haut nein wie Sau.
Und das Ganze ist auch reproduzierbar? Also muss man das ansetzen? Muss man das irgendwie, wie kreiert man das?
Also der normale Sommerhoppelpoppel, würde ich sagen, ist eine Bayerisch-Creme mit Rum aromatisiert. Ich mache dann immer noch ein bisschen Biskuit mit Rum drin, dass halt der Rumgeschmack schon ein bisschen vorrangig ist. Und im Winter können sie einfach einen Eierpunsch machen. Der hieß einfach früher Hoppelpoppel.
Gut, dann haben wir das geklärt. Prügelkrapfen habe ich hier noch stehen, habe ich gefunden. Das ist sowas Ähnliches wie Baumkuchen vielleicht?
Ja, Jean-Paul nützt zwar immer den Prügelkrapfen als Prügel, sprich in der Schule oder als Prügel, die man kriegt, aber eigentlich war es, ich würde mal sagen, Baumkuchen damals gemacht wie heute Döner. Das war ein Prügel, also ein Holzprügel, worum immer wieder Teig lief. Der hat sich auch in einem Feuerkreis gedreht. Dann wurde der Teig gebacken und so lief das immer weiter. Deswegen hieß es Prügelkrapfen. Also da hat ihn einfach das Wort mega fasziniert, weil das Wort Prügel zweideutig ist.
Der Schnepfendreck, immer auch in Kombination eben mit den Werken von Jean-Paul, der bezieht sich auf Dr. Katzenbergers Badereise. Das ist ein durchaus vergnüglicher Roman, wo Sie sagen würden, könnte auch ein Einstiegsroman sein in das Werk. Wir haben ja vorhin gesagt, es ist ein bisschen sperrig aus heutiger Sicht, überhaupt Jean-Paul zu lesen. Aber wenn, dann gibt es Werke, wo Sie sagen, das wäre vielleicht für den Anfang ganz gut.
Also Katzenberger, der Inhalt ist einfach total lustig. Katzenberger ist ein skurriler Arzt, der also Missgeburten sammelt, auch Hasen mit 8 Füßen, sich darum auch mal prügelt. Habernhauer, wie es bei uns heißt, wie heißen die in echt? Diese Spinnen isst als Bouillonwürfel. Also er ist schon ziemlich skurril.
Okay.
Aber er traktiert auch seine ganzen Mitbewohner und Mitreisenden. Von daher macht es wirklich Spaß, das zu lesen. Und ich kann nur jedem empfehlen, probieren Sie es einfach mal aus. Sie müssen ja nicht gleich alles lesen. Lesen Sie einfach mal kurze Teile. Die machen bei Jean-Paul großen Spaß und auch schon Sinn.
Und warum ist es so, dass sein Werk so ein bisschen aus der Mode kommt? Oder tatsächlich, jetzt verweise ich wieder auf Ihr Buch, was quasi in Häppchen den Jean-Paul einem serviert, dass man vielleicht nicht wirklich den dicken Wälzer liest, sondern sich ein paar Lebensweisheiten raussucht, die richtig schön sind, aber kurz.
Also Jean-Paul hat Deutsch geschrieben, weil er Deutsch geliebt hat. Und er hat sich bis zum Exzess geliebt. Das sind endlos lange Sätze, wo man schon oft mal wirklich die Krise schiebt und nicht mehr weiß, was war denn jetzt am Anfang von dem Satz. Allerdings hat er dafür wirklich so kurze Sequenzen drin, wenn ich jetzt aus dem Wilhelm Meisters Lehrjahre, welche auch bestimmt nicht so toll zum Lesen sind, nur eine klitzekleine Sequenz rausnehme, ist die langweilig meistens. Mhm. Bei Jean-Paul findet man immer schnell kleine Sequenzen, die durchaus sehr skurril, sehr witzig oder manchmal auch einfach sehr schwülstig und liebevoll sind.
Und Sie lesen Jean-Paul oder haben Jean-Paul gelesen zum Zeitvertreib oder gleich schon mit diesem Impetus, da forsche ich mal nach, was aus meinem Gewerk da zu haben ist? Also war es purer Zufall, dass Sie drauf gestoßen sind?
Ich habe Jean-Paul zum Zeitvertreib gelesen, habe glücklicherweise mit Schmetzles Badereise nach Flätz angefangen, die wirklich sehr leicht zu lesen und sehr lustig ist. Mhm. Und fand dann relativ schnell ganz viel Essen in seinen Romanen und dann fing ich an, die Romane wirklich komplett zu lesen und Essen zu suchen.
Und haben Sie einen Lieblingsroman tatsächlich oder ein Lieblingswerk, was Sie empfehlen könnten?
Also ja, für Einsteiger Schmerzles Reise nach Flätz oder den Luftschiffer Czarnozzo oder eben den Katzenberger mit ein paar Augen zudrücken.
Wir haben jetzt schon so viele kulinarische Köstlichkeiten gehört auf der Basis der Literatur von Jean-Paul, gesammelt und neu interpretiert von Beate Roth, meinem heutigen Studiogast. Hierbei habe die Ehre, Jean-Paul häppchenweise, das ist mehr als nur eine Rezeptesammlung. Zu allen Gerichten serviert sie uns die passenden Zitate auch aus den Romanen und aus den Briefen Jean-Pauls. Und sie schreibt auch kurzweilig über Gewürze, über Tischsitten und Essgewohnheiten. Wir haben das schon anklingen lassen heute im Gespräch. Und wir erfahren auch etwas über die Heilwirkung von Pflanzen. Nicht nur die man innerlich irgendwie verspürt, wenn man etwas verspeist, sondern gerade Jean-Paul war einer, der hat auch gerne die Naturapotheke ausprobiert. Und ich glaube, aus seiner Kindheit war er auch schon vorgeprägt, weil das schon erwähnte Sauerkraut wurde ihm immer auf die Beule gelegt von der Mutter, wenn er sich irgendwo angeschlagen hat.
Ja, aber das war noch das Harmloseste. Sauerkraut und Rhabarber. Rhabarber war damals nicht wie heute in jedem Garten, das war wirklich noch Medizin. Damit hat er seine Frühjahrskur gemacht, nichts dagegen. Aber leider hat er sich auch mit Fingerhut, mit Digitalis selbst behandelt, mit Lautanum, was heute Opium heißt. Mhm. Also er war so ein begnadeter oder nicht begnadeter Selbstheiler.
Und natürlich, er hat sein Heil und seine Beruhigung auch im guten fränkischen Bier gesucht, was natürlich, wenn man es zu viel, die Dosis macht das Gift, glaube ich, ist immer noch so ein Satz, der gilt. Er hat dem Bier schon auch ordentlich zugesprochen, oder?
Also er hat Bier und Wein zugesprochen. Also ich war da überrascht. Ich habe natürlich auch immer erst dieses Ganze übers Bier gelesen, vor allem übers Bayreuther Bier.
Genau.
Und Erlanger Bier, sonst hatten keins geschmeckt. Also war schon sehr wählerisch, aber irgendwann habe ich dann schon gemerkt, warum Bier so wichtig war. Bier war nicht haltbar. Er musste immer schauen, dass er irgendwie Bier rankriegt. Und er hat auch seine Freunde sortiert in die Intellektuellen. Die mussten seine Romane Probe lesen und die Dummen, sage ich jetzt mal, die mussten Bier besorgen. Zusätzlich hat er aber auch noch Massen Weinhändler gehabt und hat sich wirklich teuersten Wein, also Pomerol-Weine, teuerste Bordeaux, alles im Pub süß, also edelsüße Weine auch in Mengen bestellt. Ich wusste zuerst nicht, was ein Oxhof ist, das er bestellt hat. Und er hat meistens 2 bestellt. Ein Oxhof ist roundabout 200 Liter, 2.
Mhm. Also das ist auch, sagen wir mal, von der Menge her eine ganze Menge, nicht nur vom Gehalt her. Wir haben gerade das Bayreuther Bier erwähnt. Er hat sich ja dann irgendwann auch verlagert aus dem Fichtelgebirge an den Roten Main, hat in Bayreuth gelebt und hat dort das Rollwenzeln erfunden. Das war so ein bisschen sein Lebensstil, hat aber auch mit dem besonderen Ort zu tun, den er da für sich gefunden hat. Können Sie uns darüber noch was erzählen?
Ja, also die Rollwenzelei war eine Gaststätte unterhalb der Eremitage. Man muss dazu sagen, Bayreuther Bier, das gibt's heute nicht mehr, was er getrunken hat, war Johanniser Bier aus Johannistal unterhalb der Eremitage. Und das hatte diese Dame in der Rollwenzelei. Da hat er dann sein eigenes Zimmer gehabt. Er hatte zu Hause 3 kleine Kinder und eine Frau, die auch manchmal etwas stressen konnte. Die war doch nicht so, wie er träumt, so eine Treu-Doofe. Und deswegen hat er dann gemerkt, Mensch, wenn ich in die Kneipe gehe, kann ich in Ruhe schreiben, kriege mein Essen und die Kinder brüllen daheim.
Mhm. Das Essbare, was er uns hinterlassen hat in seinen Romanen, das erwecken Sie zu neuem Leben und interpretieren es neu. Das ist zumindest auch das Konzept Ihres neuen Buches. Dazu gehören auch exotische Dinge, die wir heute noch als exotisch betrachten sollten eigentlich, denn sie wachsen nicht hier, sind keine einheimischen Früchte, sondern sind Südfrüchte tatsächlich. Auch dazu gibt es einige Kapitel.
Ja, Südfrüchte ist wirklich, also da war ich sehr überrascht, was es da schon gab. Also in jedem Kochbuch, wenn man Kuchen backt, wird Zitrone und Zitronenschale verwendet, Orangen, Pomeranzen, was mich dann das erste Mal aufhören hat lassen. Ich habe ein Rezept gesucht, weil Jean-Paul einen Kapuzinersalat empfiehlt. Bis ich das gefunden habe, dann habe ich gemerkt, das sind Kapuzinerblüten mit Granatäpfeln und Orangen. Also Granatäpfel gab es auch schon. Und bei Hof gab es sogar schon Ananas. Und die wächst bei uns, also auch nicht sehr schwierig zu kultivieren. Und wenn man die aber von Übersee geholt hat, in den 6 Wochen war sie Matschpampe. Und dann hat man sich wirklich Geologen und Physiker alles gesucht bei Hof, die ein Gewächshaus erfunden haben, dass die Temperatur immer gleich hält. Sogar ein Transportgewächshaus für die Fahrt von Südamerika nach Europa mit diesen Schösslingen. Und dann wurde Ananas gegessen. Und die armen Leute haben zumindest gesehen, so sieht eine Ananas aus und haben die halt aus Teigen auch gebacken.
Die große Frage ist natürlich, wenn man ihn als Bestandteil unseres literarischen Kanons betrachtet, den guten Jean-Paul, kann man ihn denn so banal durch den Magen ans Publikum bringen? Oder auf der anderen Seite erschließen wir uns vielleicht einen Zugang zu ihm, den wir über rein die Texte und die dicken Bücher vielleicht gar nicht gefunden hätten?
Also ich hatte am Anfang auch Angst, so ganz banal an ihn ranzugehen, bis ich wirklich... Also ich bin inzwischen bei 180 Gerichten, die ich gefunden habe, und es werden bestimmt noch mehr, wenn ich was lese, finde ich was Neues. Und eben auch dieses Verwenden der Gerichte, die er auch schon vorher recherchiert hat. Ich hatte dann einen Brief gefunden, wo er bei einer Dame nochmal ein Kochbuch einfordert, aus dem er sich den Begriff Suppe à la Britannia mit Locken geliehen hat, die ihm der Graf von Gotha nachkochen will und das Kochbuch nicht findet. Also er hat es wirklich in Kochbüchern benutzt und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das auch. Und häppchenweise ist auch schon Paul genießbar, auch seine Werke, und ich finde, es macht Spaß und ich hoffe, man darf's.
Und illustriert mit vielen wirklich künstlerischen, sehr schön ausgeleuchteten Fotos, die nahezu alle von Ihnen stammen, oder eigentlich alle tatsächlich, was auch damit zu tun hat, dass Sie sich mit dem fantasievollen Anrichten von Speisen nicht nur als Köchin beschäftigt haben, sondern ja eine gewisse Fotoästhetik auch gelernt haben, für viele Porzellanhersteller tätig waren in der Vergangenheit, nämlich vom stylischen Anrichten von Lebensmitteln, Food-Styling.
Food-Styling, ja, das war ja also noch vor 20, 30 Jahren zu Hochzeiten der Porzellanindustrie, nannten wir es immer fies Teller-Ikebana. Also man hat wirklich Kunst auf den Teller geschaffen, um den Teller zu repräsentieren. Und aus der Richtung komme ich noch, und es hat mir schon sehr geholfen.
Mhm. Und das heißt, Sie haben dann, wenn eine neue Porzellanlinie rausgekommen ist, Ideen gesammelt, was könnte man da drauf gut anrichten, damit der Teller gut ausschaut?
Ja, genau. Also was machst du da drauf? Wie viel, dass man vom Teller was überblieb? Es musste ja immer sehr, sehr wenig sein.
Cuisine minimal, sagte man
ja
dann.
Ja, Cuisine minimal. Also das Gegenteil war dann immer noch, wenn ihr für irgendwelche Lebensmittelhersteller, das war dann Cuisine maximal.
Mhm. Und da geht man als Food-Fotograf und Stylist auch tatsächlich mit so Hilfsmitteln um, wie man immer so gerne liest, mit irgendwelchen Haarsprays, wo dann ein Glanz auf die Bohnen gesprüht wird oder damit es besser ausschaut?
Also ich weiß nicht, was die Kollegen machen. Ich mache also fast nur Fotos, nicht Filme. Film ist ein ganz anderes Metier. Das Zeug muss halten, sehr lang halten. Foto muss es jetzt nicht endlos halten, muss nur die Wärme der Lampen aushalten. Und da wird eigentlich relativ wenig getrickst. Also Fleisch wird meistens oder Würste nicht fertig braten, sonst platzen sie. Da wird mal mit Zuckerkulör nachgeholfen. Mhm. Also das Allerhöchste ist wirklich noch, dass man, wenn man was fixieren muss, man mit Kleber arbeitet. statt Haarspray nehme ich einfach Wasser mit ein bisschen Öl drin, gibt auch einen tollen Glanz.
Mhm. Olivenöl habe ich auch gelernt, ist gar nicht so schlecht.
Ja, also Getränke und machen Stress. Da kann es manchmal passieren, dass da wirklich mal Rasierschaum wird oder sowas.
Ah, okay. Und am liebsten fotografieren Sie nicht im Studio irgendwo mit künstlichem Licht, sondern tatsächlich im Freien?
Mir blieb schon mal gar nichts anderes übrig, weil ich einfach kein super Studiolicht hatte. Ich habe nur ein bisschen Lampen gehabt. Und ich muss echt sagen, das schönste Licht ist trotzdem in der Sonne mit Schatten für jeden Anfänger, der es einfach so macht.
Aber privat gehören Sie dann nicht zu denen, die im Restaurant, bevor Sie anfangen zu essen, mit dem Smartphone erstmal ein Foto macht?
Nee, auf keinen Fall. Erstens muss ich selber genügend Essen fotografieren. Und ich weiß auch nicht, ob ich das sehen will, was mein Kollege gerade isst.
Aber ich finde es eigentlich schon auch zum Thema Wertschätzung ganz gut, dass man sich daran erinnert einerseits, was man gegessen hat tatsächlich, bevor man es dann auf dem Teller zerstört. Und ich bin auch so jemand, der wahnsinnig sich merken möchte, wie Dinge angerichtet werden auf dem Teller. Weil ich es zu Hause nie so hinbringe, dann stürzt mir irgendwie das Nudeltürmchen wieder ein oder kippt um oder so. Und deswegen fotografiere ich manches Essen, was ich schön angerichtet finde, deswegen, damit ich es daheim nachbauen kann.
Ja, das ist auch ein Ansatz. Ich muss sagen, ich bin super glücklich, wenn ich ein toll angerichtetes Essen kriege und freue mich narrisch drüber, kann das auch schätzen. Aber ich habe das Glück, dass ich zu Hause meins auch schön hinbringe.
Frau Roth, haben wir noch was vergessen, wenn wir über Ihr Buch heute gesprochen haben? Es hat viele, viele Seiten und viele Schwerpunktkapitel. Wir haben einiges davon herausgepickt und sozusagen, um Geschmack zu machen. Einerseits auf das Thema, aber natürlich auch auf das Buch. Aber wenn Sie noch irgendwas hervorheben wollen oder was Ihnen besonders wichtig ist, dann jetzt, weil unsere Zeit geht langsam zu Ende.
Es ist eigentlich alles wichtig. Ich habe so viel gefunden über Wirtshauskultur der damaligen Zeit. Es ist zum Beispiel witzig, das weiß keiner. Damals waren die Wirtshäuser solche Spelunken. Damals kamen auch erst die Wirtshausschilder auf. Und um sein Wirtshaus etwas freundlicher zu machen oder etwas wehrhafter, nannte man die eben deswegen Löwe. Lamm waren dann die freundlich machen wollten. Sowas habe ich alles erkannt. Also es war so viele Sachen, die damals wirklich fixiert wurden und auch aus Gründen, die man natürlich nachleuchten, zum Beispiel Löffel abgeben. Bis kurz vor Jean-Pauls Zeit oder auch zu seiner Zeit gab es in Wirtshäusern kein Besteck. Jeder hat seinen Löffel mitgehabt und wenn er nimmer braucht, hat er dann abgeben. Und es war auch witzig, es waren also verpönt, wenn man wo eingeladen ist, mit dem Messer, das man immer mit hatte, auf dem Tisch Muster zu hinterlassen.
Was man heute auch aus der freien Natur kennt, dass die Leute überall ihre Spuren hinterlassen, ihre Herzeln, genau. Das Buch an sich, vielleicht als Empfehlung, für wen ist es gemacht? Wem würde es Spaß machen?
Ich glaube, jeden, der Spaß am Kochen hat, aber auch jeden, der sich mal mit Jean-Paul beschäftigen will. Ich glaube, wenn man das Buch nur gelesen, ohne zu kochen hat, kennt man sich wesentlich besser mit Jean-Paul aus, lernt ihn auch wirklich zu lieben. Und das würde ich eigentlich jedem empfehlen.
Unsere literarisch-kulinarische Empfehlung für den heutigen Tag: Habe die Ehre mit Beate Roth, der Autorin des neuen Buchs Jean-Paul häppchenweise, gerade frisch erschienen. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein bisschen Geschmack gemacht und Appetit gemacht, auch auf die anstehende Mittagspause. Dann gibt es auch wieder Aktuelles hier bei uns auf BR Heimat. Frau Roth, herzlichen Dank fürs hier gewesen sein und toi 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 für alle anderen nächsten kulinarischen Projekte, die Sie im Fichtelgebirge sich ausdenken. Ich glaube, es wird nicht das letzte gewesen sein.
Ich sage auch danke fürs hier sein.